Nigel Slater betrachtet Kochen nicht als Kunst, sondern als Vergnügen. Sein Buch heißt Appetite.
Ich mach uns noch was warm. Ich sag, das kann ich selber mit dir in meinem Arm. Küss mich schnell, bevor du platzt. Deine letzte Chance, mein Schatz. Die Nacht neigt sich dem Ende. Und draußen wird es hell. Oh, sei mir nicht so böse, wenn ich den Teller jetzt mal eben kurz wegstell.
So wie es verschiedene Gründe gibt, zu Hause zu kochen, gibt es Kochbücher, die sich die entsprechende Zielgruppe kaufen soll. Die Mutti, die kochen muss, weil sie sich nie emanzipiert hat, kauft Wie Großmutter kochte, damit der Mann satt wird, und Käseküche für die adoleszente Tochter mit dem Vegetarier-Spleen. Der zurückgekehrte Vietnam-Urlauber kauft sich Vietnamesisch kochen einfach gemacht und fasst es nie mehr an. Der kleine dicke Single, nennen sie ihn ambitionierter Hobbykoch, wenn sie mal Langeweile haben, kauft sich Meine besten Rezepte von Wolfram Siebeck, und der pensionierte Zahnarzt, dem nach seinen 0815 Edelfestmalen mit Austern und Rehrücken alle sagen, Hans-Georg, du musst ein Restaurant aufmachen, du hast doch jetzt die Zeit, kauft nur noch Foodporn, überformatige Hochglanzbände von 3-Sterne-Köchen, auf denen die Julien ebenmäßig sind wie Zündhölzer. Ich habe alle diese Bücher. Die Mehrzahl verdanke ich der diabolischen Ein-Klick-Bestellung von Amazon unter dem Einfluss von Rotwein. Sie schmücken meine Wände und dienen dem Kampf gegen die Langeweile langweiliger Gäste. Nur wenige, eigentlich nur 2 Bände, haben gebrauchanzeigende Spuren auf Cover und Content. Fettflecke, ausgenudelte Seiten und Spritzer farblich zwischen Schweineblut und Madeira. Das mir zurzeit wichtigste nennt sich Appetite, ist von Nigel Slater, einem Journalist für den britischen Observer und gelegentlichem Fernsehkoch, und liegt leider nur auf Englisch vor. Das ist deshalb wirklich schade, weil es alle zuvor genannten Zielgruppen gleichermaßen anspricht und der Autor zudem einem mit ähnlichem kulinarischen Minderwertigkeitskomplex behafteten Kulturraum entstand wie die hiesige potenzielle Leserschaft. Klug reflektiert und ohne zu jammern geht Nigel Slater immer wieder auf diesen Herkunftsnachteil ein, wie in anschließender Leseprobe zu hören sein wird, und zeigt in Nebensätzen gerne die kleinen, entscheidenden Unterschiede auf, die den Italiener so lässig Leckeres gelingen lässt, wo sich der Engländer müht. Appetite ist ein einziger wohltuender Unterschied zu den üblichen Rezeptsammlungen jeglicher kulinarischer Richtung. Zunächst einmal hält Slater seine Leser nicht für Küchenjungen. Er selbst war dankenswerterweise nie selber Koch, und so sind alle seine Rezepte in menschlichen Einheiten bemaßt. Man wird also keine Angaben wie 2 Esslöffel gehackte Petersilie darin finden, denn zu Hause hat man keine 2 Liter Plastikschüssel mit gehackter Petersilie vor sich, sondern ein kleines buntes Kraut im Kühlschrank. Und so steht's dann auch im Rezept. Auch fehlt im heimischen Eisschrank oft mehr als drin ist, sodass es selten auf die exakte Umsetzung eines Rezeptes und sei es noch so klassisch ankommt, sondern darauf, dass man am Ende des Tages sich, seine Freunde oder Familie glücklich gemacht hat. So wird jedes durchaus exakt beschriebene Rezept ergänzt von einer halben Seite kleiner und großartiger Ideen zur Abwandlung desselben. Denn ein Fischpie, Räucherfisch in Soße mit Kartoffelmus überbacken, muss im Sommer ohne Muscheln auskommen, also werden Schrimps genommen. Oder Erbsen und Sherry, und Estragon passt immer zu Fisch. So wird aus dem anfangs wenig erscheinenden Rezepten am Ende ein Ideengeber, durchaus exakt, aber mit der kleinen Einführung in die Freiheit, die dem verunsicherten Nord- und Mitteleuropäer das Selbstvertrauen gibt, kreativ zu sein. Auch die Aufteilung von Appetite appelliert an Verstand und Geschmack und ist damit ein amüsantes Lesebuch, während der Braten 3 Stunden braucht, weil das Rind ein altes war. So gibt es ein wenig Küchenphilosophie, warum kochen wir und passt das, was wir da kochen, zur Antwort auf diese Frage. Kleine pointierte Vorstellungen der üblicherweise verwendeten Zutaten. Und nein, Herr Sleter, Rosenkohl ist sehr lecker und gekörnte Hühnerbrühe ist nirgendwo verwendbar. Und Marmite, eine Art streichfähiges Maggi, kann man nicht auf Toast essen, auch wenn es Millionen Engländer täglich tun. Es folgen nur absatzlange Gedanken zu jedem Monat des Jahres und dessen kulinarische Besonderheiten, die ich mir aber immer wieder raussuche, wenn mir der entscheidende Gedanke fürs Abendbrot fehlt. Dazu gibt es kleine Features à la warum ich gerne abwasche oder was immer in der Speisekammer sein muss und warum, nämlich Pasta, Parmesan, Olivenöl, Zitrone, Rotwein, Semmelbrösel, Speck und Smarties. Bebildert ist das Ganze mit sehr natürlichen Fotos vom Herstellungsprozess und Endprodukt, denen man fast glauben möchte, sie wären nicht drapiert. Die Rezepte selber sind regional oft nur schwer einzuordnen und halten einige wirkliche Überraschungen parat, die sich fest in meinem Speiseplan verankert haben. Kennzeichnend ist immer, dass die Frage im Vordergrund steht, warum kochen wir hier? Damit es am Ende schmeckt oder dass wir sagen können, wir haben gekocht. Nigel Slater erklärt uns deshalb nicht, dass es eigentlich ganz einfach sei, ein Mandelsoufflé zum Nachtisch zu machen. Er stellt die einzig richtige Frage. Wozu um alles in der Welt soll man zu Hause ein Mandelsoufflé herstellen? Dafür geht man ins Restaurant. Dem dortigen Dessertchef gelingt es immer und wenn es mal zusammenfällt, bekomme ich es nicht mit und im Zweifel mein Geld zurück. Alles, was ich als Gastgeber von einem Mandelsoufflé habe, ist Stress und ein schön fluffig meiner Gäste im besten Fall oder meist nur ein ich bin eigentlich schon voll. Deshalb hat man ein gutes Vanilleeis im Frost, ein paar Smarties in der Speisekammer und wenn es ohne Show partout nicht geht, gießt man Strohrum drüber und zündet den Kram an. Schade also, dass Appetite dem englischen Sprachraum vorbehalten bleibt, denn diese Art ans Kochen heranzugehen würde der Mutti Zeit geben fürs Treppewischen, dem pensionierten Zahnarzt, dem die Creme Brûlée nicht stockt, den Herzinfarkt ersparen und der Vietnamurlauber würde zum Vietnamesen essen gehen. Hoffen wir, dass sich irgendwann ein deutscher Verlag findet, der Appetite übersetzt. Obwohl, um die Rezepte der Originalausgabe zu verstehen, auch heute schon ein machbares Schulenglisch reicht, denn Kochen ist ein Fachgebiet, die paar hundert Vokabeln, die man dafür braucht, hat man im Nu Intus und sitzt künftig an fremdsprachigen Küchentischen nicht gelangweilt herum und erzählt zum 50. Mal in seinem Leben, wie es war, as the wall came down, sondern parliert mit dem Gastgeber über Roast Beef und Eisbein mit Sauerkraut.
Ob Brötchen oder Kuchen, ob Joghurt oder Obst, in deiner süßen Küche gibt's immer Angebot. Gorgonzola, Afrikola, Frikassee und Milky Way. Du hast so viele Kostbarkeiten, dass ich mich jedes Mal
I sometimes wonder whether we cook too much, always going to just that little bit too much trouble. I have long suspected that the reason so many of us think of cooking as a chore rather than a pleasure is because we attempt too much. What could be a joy becomes a trial because we have taken on more than we need to, given ourselves a load of hassle, and inevitably made too much mess. My theory, and it is not a bad one, is that our national pride is so bruised by the reputation of French and Italian cooks that we feel we have something to prove. If you watch the French and the Italians who, and I realise I am generalising here, treat cooking as a pleasure, you will notice that they make much less of a fuss than we do about their cooking. They have an ease, a matter-of-factness about the whole procedure. Yet at the same time they quietly attach more importance to what they eat. We tend to turn a meal into a grand production, especially when we entertain. The way we put a meal together, appetizer, main course with potatoes and several vegetables, and a dessert of some sort, is, I suggest, too much to cope with. And I mean this from the point of view of both cook and eater. No one wants that much food, surely. Aren't two courses enough? And why all those vegetables? And why on earth offer a choice of desserts? If we find ourselves exhausted after cooking a meal or at our wits' ends before a dinner party, then could it just be that we are attempting too much, to show off rather than to offer pleasure? I suggest that instead of cooking in order to give someone a good time, we are too often cooking simply to try to impress them. My point is this. Should we not be putting all our efforts into finding a superb piece of spanking fresh fish, rather than sweating over a bells and whistles sauce to go with a bit of second-rate salmon? Wouldn't it be better all round if our friends found themselves tucking into the best piece of fish, or lamb or steak or whatever, they have had in ages, rather than having to compliment us on our elaborate show-off sauce? The complicated recipes, the elaborate table arrangements, and the fiddly side dishes are, I think, invariably unnecessary, too often used to distract the diner's attention from the fact that we have failed to find a truly fine piece of, say, beef. Where I come from, they have a rather quaint way of describing someone as being all fur coat and no knickers. I think you can apply the same saying to meals. Especially the dinner party type. I have never understood the compulsion some people have to make everything themselves. You must have met cooks who insist on making their own spring roll wrappers, noodles, cheese crackers, grissini, pickles, ketchup and crumpets. Sometimes this is simply because they have nothing else to do and they truly enjoy it, but I can't help wondering why they bother. 9 times out of 10, the end product isn't as good as the ones you can buy in the shops. How many times have you honestly had homemade pasta that was anything like as good as the dried stuff? If you ask me, these people are either trying to prove something or are living in a world of misinformed romanticism. Like the idea that every Italian mother makes her own pasta every day. She doesn't. She buys it dried just like we do. Or that the French housewife wanders around the market each morning with her basket. She queues at the supermarket checkout like the rest of us. And just for the record, some Indian cooks do use curry powder. They just don't call it that. What I am saying is that you should not be intimidated into making everything that you put on your table. Charcuterie, bread and olive oil is a good enough start to any meal. Shop-bought patisserie is a delightful way to end it. No one will give you brownie points for making your own salt cod, sun-dried tomatoes, or Turkish delight. They will just think you are a little bit sad.
Die Nacht neigt sich dem Ende und draußen wird es hell. Oh, sei mir nicht so böse, wenn ich den Teller jetzt mal eben wegstellen.
So, da bin ich wieder. Wo haben wir stehen geblieben?
Wir beide treffen uns jetzt schon seit einer längeren Zeit, ne?
Und ja, seit fast 2 Jahren.
Ja, und deswegen weiß ich nicht genau, aber ich würde weiß, was ich für dich und...
Du, warte mal ganz kurz, meine Eltern kommen ja morgen.
Ja.
Scheiße, und ich hab, der Bierteig braucht 24 Stunden. Ich muss den ganz kurz mal eben fertig machen.
Den Bierteig?
Ja.
Ach so.